Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Namens der Universität Basel heiße ich Sie zu dieser heutigen Buchpräsentation ganz herzlich willkommen. Der Titel dieses Buches ist ein klein bisschen eine Herausforderung, weil zwar Studium Generale ein Konzept ist, das in unserer, sagen wir so, Humboldtschen Tradition durchaus verortet ist. Herr Kollege Volkers hat mich gerade darauf hingewiesen, dass unter diesem Label ziemlich viele Programme an interessanter Weise meistens deutschsprachigen Universitäten laufen. Der Begriff aber Studium Generale selbst eine sehr breite semantische Reihe an Konnotationen aufweist. Generell versteht man unter Studium Generale in Mitteleuropa eine mehr oder weniger lose Zusammenführung von Referaten, von Lehrveranstaltungen, die normalerweise von großen Vertretern der Wissenschaften für ein allgemeines Publikum, für, sagen wir so, das bildungsbürgerliche Publikum präsentiert werden. In unserer eigenen Tradition, weniger in Basel spezifisch, aber an vergleichbaren Universitäten, gab es und gibt es auch jedes Jahr vielleicht eine Thematik, vielleicht ein Gebiet, um das herum eine Reihe von Koryphäen an der jeweiligen Universität eine Perspektive aus der eigenen Disziplin anbieten. Was der Herausgeber dieses Buches vorhat, Herr Sahne, ist ganz anders. Es ist nicht eine allgemeine, mehr oder weniger unkoordinierte Einführung seitens von verschiedenen Spezialisten, sondern ist im Grunde ein fast akademisches Programm. Und da kommt eben die Herausforderung für die Universität als Institution des Wissens, weil in einem gewissen Sinne dieses Programm, das wir heute diskutieren werden, das im Buch in verschiedenen Kapiteln expliziert wird, ein klein bisschen gegen die Tendenz der Studienreform der letzten Jahre verläuft. Eher das Gegenteil will. Haben die Reformen der letzten Jahre eher darauf hingezielt, einen unmittelbaren Anschluss an den Arbeitsmarkt, eine mehr oder weniger fundierte akademische Verortung in einer Disziplin anzubieten, eine sogenannte Verschulung des Studiums, so strebt Herr Dr. Sahne ein ganz anderes Modell von akademischer Ausbildung, inwieweit das auf alle Studierenden und auch Programme der Universität erweitbar, das bleibt zu sehen, aber im Ziel handelt es sich um ein ganz anderes Programm. Das heißt, da haben wir auch für die heutige Diskussion eine schöne Dialektik zwischen Studium Generale mit dem Begriff, den wir im Hinterkopf haben als Kinder dieser universitären Kultur, und Studium Generale in der sehr prägnanten Form, wie in diesem Buch sie präsentiert wird. Und unsere Universität ist gewissermaßen der paradigmatischer Ort, wo eine solche Diskussion stattfinden kann. Und das ist auch der Grund für die Präsentation des heutigen Abends. Einerseits ist die Universität Basel der richtige Ort dafür, weil der Herausgeber und auch der Spiritus Rector der ganzen Initiative, Luc Sahne, bei uns studiert hat. Andererseits aber auch, weil viele unserer Kolleginnen und Kollegen an der Universität in der einen oder in der anderen Form sich an diesem Vorhaben intellektuell beteiligt haben. Und Sie werden auch sehen, dass viele der Autoren und prominentesten Autoren auch von unserer Universität kommen. In diesem Sinne haben wir auch gedacht, dass unsere Universität auch diese Aula der idealtypische Ort wäre, um eine solche Diskussion zu führen, wohl wissend, dass wir als Universität gewissermaßen die Plattform anbieten, aber gleichzeitig auch von den Thesen des Herausgebers und der Autoren da direkt herausgefordert, um nicht zu sagen angegriffen werden, implizit, und dass das eben eine Basis für eine schöne dialektische Diskussion sein könnte. Wir haben uns den Abend so vorgesehen, dass nach diesem Grußwort Herr Professor Vollmer uns Medias in Res einführen wird mit einem Grundsatzreferat, dass Herr Dr. Sahner dann eine Podiumsdiskussion führen wird mit Herrn Professor Arber und Herrn Professor Thielemann, zwei sehr namhafte Vertreter unserer Akademie in Basel, und dass wir dann am Ende Fragen vom Publikum aufnehmen und in einem erweiterten Kreis debattieren. Neben den zwei Basler gibt es auch einen sehr prominenten, noch nicht Basler. Das ist der Professor Volkers, Direktor des Collegium Helvetikums aus Zürich, aber nobody is perfect. In diesem Sinne darf ich Herrn Professor Vollmer Sie bitten, das Wort zu ergreifen, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem Beispiel beginnen, dann ein bisschen auf den Bildungsbegriff eingehen und dann eine Kurzvorstellung des Buches, des Aufbaus des Buches machen und dann vielleicht noch einige Vorsichtsmaßnahmen, Ratschläge oder Ähnliches, was man vielleicht machen sollte oder auch nicht machen sollte. Zu dem Beispiel: als Schüler hatten wir natürlich verschiedenen Unterricht, unter anderem auch Physikunterricht, und im Physikunterricht wurde uns dann der Akkumulator vorgestellt, und unser Lehrer für Physik, der auch Mathematiker war und Mathematikunterricht gab, der hat dann, um den Akkumulator zu uns beizubringen, eine chemische Formel an die Tafel geschrieben. Und ich war völlig platt, dass jemand, der Physiker und Mathematiker ist, jetzt auch noch eine chemische Formel weiß. Und konnte das also gar nicht verstehen. Die hatten wir so getrennt vorgestellt bekommen, dass man dachte, die haben nichts miteinander zu tun. Später, als ich dann Physik studierte, da konnte oder musste ich auch Chemie machen, aber das war auch stark getrennt. Es gab aber auch Übungen, wenn man das wollte, ein Praktikum in physikalischer Chemie. Und aus reiner Neugier, stand gar nicht auf meinem Lehrplan, habe ich das dann auch gemacht und war beeindruckt, wie viel Physik mit Chemie zu tun hat. Sie werden sagen, naja, der war eben so naiv, aber ich will sagen, das wurde uns nicht beigebracht, sondern das musste man erst selbst erleben oder mit einigem Mut dann auch machen. So etwas freiwillig zu machen, ist schon etwas, was heute gar nicht so leicht ist, weil man gezwungenermaßen schon so viel machen muss. Jedenfalls war das auch ein sehr schönes Erlebnis. In der Vorbereitung oder in den Einladungen, da steht auch, dass mit diesem Studium Generale so etwas für die Bildung des Einzelnen, nicht nur für die Ausbildung, sondern für die Bildung getan werden soll und sollte. Und nun ist natürlich die Frage, man merkt oder man hört einen Unterschied zwischen Ausbildung und Bildung. Bildung ist offenbar etwas Allgemeineres. Und was kann also dann ein Studium Generale mehr als die reine Ausbildung? Und dazu möchte ich zunächst mal zwei Leute zitieren. Das eine ist Heisenberg, der sicher nicht als erster mal gesagt hat, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. Das ist originell gesagt, führt aber natürlich nicht weit. Ich zu Beginn meines Studiums war ich natürlich immer auch wieder zu Hause, und dort gab es Vorträge. Einer dieser Vorträge war von Professor Karl Schneider, einem Theologen, der dann versucht hat, den Zuhörern zu sagen, was Bildung ist. Und das war nun für mich so beeindruckend. Er hat sich stark gestützt auf Goethe, der sich wiederum auf die Antike gestützt hat, also auf humanistische Ideen. Und er sagte, zur Bildung gehören drei Beine, nämlich Wissen, Charakter und Geschmack. Und wenn wir heute von Bildung sprechen, meinen wir meistens nur das Wissen. Man könnte das also erweitern. Und er hat auch, damit man so ein bisschen mehr konkrete Vorstellungen hat, gesagt, was man denn zum Beispiel auch im Rahmen des Wissens erwerben sollte. Und er sagte dann kurioserweise, man sollte doch wenigstens eine Differentialgleichung lösen können. Und ich war ja damals Mathematiker und Physiker und wusste, dass man eine Differentialgleichung auch nicht gleich im ersten Semester bearbeitet. Das war also eine Illusion. Gemeint war von ihm wahrscheinlich, man sollte wissen, was Differentialrechnung ist oder wenigstens, dass die erste Ableitung die Steigung einer Kurve darstellt und Ähnliches. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Er würde als Minimum für Bildung etwas fordern, was er offenbar selbst nicht beherrscht. Er war aber ein sehr gescheiter Mann, einer der gescheitesten, denen ich begegnet bin. Aber das ist ein wunderbares Beispiel. Niemand ist vollkommen und wir machen immer Fehler. Ich habe sogar einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel »Wir irren uns empor«. Das ist eine Art Doppelrichtung. Wir irren uns oft, damit muss man sich abfinden, aber wenn man das weiß, dann kann man die Fehler, die man gemacht hat, wenigstens systematisch suchen. Wenn man sie findet, dann kann man sie ausmerzen. Dann weiß man zwar immer noch nicht, wie es richtig ist, aber man weiß von einigen Dingen, dass sie falsch sind. Das scheint mir auch zu einer solchen Bildung zu gehören, dass wir um die eigene Fehlbarkeit wissen und auch wissen, dass niemand vollkommen ist, sodass man weder den anderen Vorwürfe macht, wenn sie Fehler machen, noch sich selbst schämt, weil man einen Fehler gemacht hat. Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, der hat mal gesagt, er hat eine falsche Theorie aufgestellt, da ging es aber um die Bildung von Gebirgen und da steht dann, und dafür schäme ich mich sehr. Das ist zwar lobenswert, aber man müsste sagen, dafür muss man sich nicht schämen. Alle machen Fehler. Die größten Wissenschaftler haben auch Fehler gemacht. Einstein sagt mal von einem dieser Fehler, das sei der größte Unsinn seines Lebens gewesen. Also Einstein war so schlau, dass er auch wusste, dass er gar nicht so schlau ist, dass man eben auch Fehler macht. Das scheint mir also auch ein wichtiger Punkt. Wir wissen also jetzt immer noch nicht, was Bildung ist, sondern nur ein bisschen, was es nicht ist. Also Heisenberg war ein Zitat oder eben es ist nicht alles zu wissen oder alles richtig zu machen. Aber wir haben ja unseren Dietrich Schwanitz. Da gibt es das Buch seit 2 Jahrzehnten ungefähr, das hieß Bildung. Alles, was man wissen muss. Und das hatte sehr viele Leser, also erstmal Käufer, dann auch Leser. Und da steht aber unter anderem drin, unter sehr interessanten, sehr gescheiten Dingen steht auch drin, dass man von den Naturwissenschaften für die Bildung nichts wissen muss oder eben fast nichts. Daraufhin hat sich jemand anders, Ernst-Peter Fischer, Autor von vielen Büchern, ein anderes Buch geschrieben, das heißt »Die andere Bildung, was man von den Naturwissenschaften wissen sollte«. Das war sozusagen eine Art Ergänzung oder wie man es auch immer nimmt. Was nun für das, was ich gerade gesagt habe, besonders interessant ist. Schwanitz, der ein ganzes Buch schreibt, ja, Bildung, alles, was man wissen sollte, nicht nur einiges, sondern alles, was man wissen sollte, schreibt ganz tolle Dinge über die Geisteswissenschaften, über Fragen aus den Geisteswissenschaften. Dann sagt er, ja, aber ein bisschen was sollte man doch auch von der Evolutionstheorie und auch ein bisschen was von der Relativitätstheorie Einsteins lernen. Schreibt über diese beiden Disziplinen, Relativitätstheorie und Evolutionstheorie, je 3 Seiten. Also bei einem Buch von 500 Seiten ist es natürlich erbärmlich wenig, aber man könnte ja sagen, immerhin ein kleines bisschen. Wenn man sich nun auskennt, und als Physiker kann ich etwas zur Relativitätstheorie sagen, und weil ich viel mit Biologie zu tun hatte, auch zur Evolutionstheorie, diese beiden kleinen Kapitel sind voller Fehler. Da steht fast nur Unsinn. Da steht zum Beispiel ernst hingeschrieben, die Relativitätstheorie sagt, alles ist relativ. Und Max Planck hat einmal gesagt, es gibt, also zur Zeit, als die Relativitätstheorie noch neu war oder ziemlich neu war, es gibt Leute, die meinen, die Relativitätstheorie lehre, alles sei relativ. Also 60, 70 Jahre vor Schwanitz. Und das ist aber völliger Unsinn. Und ich werfe Schwanitz nicht vor, dass er sich geirrt hat. Aber erstens hat er einen sehr herablassenden Ton, weil er ja den anderen erzählt, die Bildung brauchen, was er schon an Bildung hat. Das ist im Ton, gefällt mir nicht so. Und zweitens, ausgerechnet da, wo man sagt, das muss man nicht wissen, aber vielleicht wenigstens dieses, er hätte irgendjemanden fragen können, einen Physiker oder eine Physikerin, kann man das so stehen lassen? Und wenn der oder die das dann gründlich gelesen hätte, hätten gesagt, so kann man es nicht stehen lassen. Am besten, kann man hinterher jedenfalls sagen, hätte er diese Kapitel gar nicht geschrieben und gesagt, davon verstehe ich nichts. Oder er lässt sie von jemand anderem schreiben und sagt, da musste ich Hilfe haben. Es gehört zwar zur Bildung, aber ich bin auch nicht 100% gebildet. Also das gehört eben zu der Einsicht, dass man nicht alles weiß. Zur Bildung gehört zu wissen, dass man nicht alles weiß, zu wissen, dass man nicht alles wissen kann, zu wissen, dass auch noch sehr vieles unbekannt ist. Wenn alles bekannt wäre, nur mir nicht, dann bräuchten wir keine Forschung mehr, dann bräuchten wir nur noch Unterricht. Aber wir machen ja mehr Forschung als je. In dem Buch, um das es nun heute und hoffentlich auch in Zukunft geht, Studium Generale, das hat 500 Seiten und davon, das sind drei Teile. Der erste Teil, das sind 80 Seiten ungefähr, das ist eine Art Einführung durch den Herausgeber, sozusagen ein Überblick über das, was gewusst werden könnte oder gewusst werden sollte. Der zweite Teil macht die Hälfte aus, also 50%. Das sind dann Texte zur Vertiefung von anderen Leuten. Herr Sahner war nicht der Meinung, dass er alles schon weiß. Und diese Texte zur Vertiefung, die gehen nun, irgendwie muss man sie ja anordnen, etwa nach dem Gang der Evolution. Wenn man das ernst nimmt, könnte man natürlich sagen, ja, da fehlt ja jetzt, es gibt etwas über die Viren, aber nicht über die Bakterien oder es fehlt etwas. Also Vollständigkeit kann man da gar nicht anstreben. Da könnte man also noch viele zur Vertiefung machen. Und das letzte Stück, das ist wieder 80 Seiten, da ist ein Programm für das Studium Generale. Also wie etwa sollte eine solche Ausbildung, die zur Bildung führt, dann aussehen? Und das ist schon sehr detailliert. Wenn Sie also mal Gelegenheit haben, sollten Sie in das Buch reinsehen und gucken. Man braucht, um dieses Programm durchzuführen, 2 Semester. Und das wäre dann wieder eine Frage der Realisierbarkeit. Einerseits, wer nimmt sich die Zeit, das zu machen? Wer hat so viel Einsicht zu sagen, es tut mir gut? Ich weiß, dass früher in England auch ein Altphilologe Bankdirektor werden konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Also es kann nicht gemeint sein, mache dieses Studium Generale und du wirst Bankdirektor. Aber trotzdem, die Richtung ist etwas zu merken von dem Zusammenhang der Disziplinen, vom Zusammenhang der Wissenschaften. Und natürlich lässt sich das sehr gut mit der Evolution anordnen. Ja, es sind völlig verschiedene Fragen, aber sie lassen sich zeitlich anordnen. Und eine interessante Frage ist, beginnt man wirklich mit dem Anfang, mit dem Urknall zum Beispiel, über den man aber gar nichts weiß, denn dort wird ja einiges unendlich, die Temperatur und die Dichte und einiges andere. Und wenn in der Physik etwas unendlich ist, dann ist das in der Regel ein Symptom dafür, dass die Theorie dort falsch ist. Das heißt, über den Urknall wissen wir eigentlich gar nichts. Wir wissen nicht mal, ob er stattgefunden hat. Aber es muss ja auch nicht der erste Text gleich so etwas sein, wo man sagt, heute bringe ich euch mal etwas bei, was wir nicht wissen, sondern eben etwas später. Aber man kann auch mit jedem anderen Thema anfangen. Also die Mathematiklehrer haben mal den Fehler gemacht, dass sie sagten, Mathematik lässt sich so schön systematisch aufbauen. So sollte man es auch lernen. Was ist die Fundierung der Mathematik? Das kann man über die Mengenlehre machen. Wenn das aber so ist, dann sollten wir die Mengenlehre gleich am Anfang in der Grundschule in der ersten Klasse lehren. Das wurde so gemacht. Ein Nachteil war, dass die Eltern dann gar nicht wussten, wovon das Kind spricht, wenn vom Durchschnitt die Rede war oder von der Vereinigung und Ähnliches. Ein Vorteil war das manchmal auch, dann konnten die Eltern nicht reinreden. Aber man hat dann doch gemerkt, dass die Idee etwas, das Grundlage ist, dass das auch als erstes gelehrt werden müsse, dass die falsch ist. Man hat es wieder abgeschafft. Und also jetzt die Mengenlehre als Grundlage zu nehmen, sie ist einfach zu abstrakt. Man muss mit dem anfangen, als Erkenntnistheoretiker würde ich sagen, mit dem Mesokosmos, also mit dem, was das Kind kennt, was es interessiert, wo es Fragen hat, wo es Antworten auch versteht und Ähnliches. Es gibt einige Probleme in einem solchen Fall, denn solche, die das lehren sollen, müssten natürlich auch schon wissen, wie die Beziehungen zu den anderen Gebieten sind, die man in dem Studium Generale eigentlich diese Verbindungen erst kennenlernen soll und sagen, ach, das lässt sich ja als verschiedene Phasen einer universellen Evolution ansehen oder die Chemie hat etwas mit Physik zu tun und die Biologie mit der Chemie und der Physik und so weiter. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel das Institut von Manfred Eigen in Göttingen dann Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie heißt. Und dort gibt es wieder eine Abteilung, die heißt physikalische Biochemie. Physikalische Biochemie. Und das zeigt oder das belegt oder das sollte einen auf die Idee bringen, dass die viel miteinander zu tun haben. Und wenn man das vermitteln kann, also den historischen Zusammenhang evolutiv oder den Sachzusammenhang zwischen den verschiedenen Wissenschaften, nicht zwischen allen, da gibt es immer Beziehungen, aber wenigstens exemplarisch, dass man die Idee hat, es hat etwas miteinander zu tun. Und da könnte man ins Programm auch aufnehmen, jemand, der zwei Fächer studiert, und das machen ja die meisten, mindestens ein Hauptfach und ein oder zwei Nebenfächer. Sie sollen mal sich überlegen, wie zwei dieser Fächer miteinander zusammenhängen. Und wenn es Sport und Musik ist, man macht halt Sport vielleicht besser mit Musik. Also da könnte man auch dann Vorschläge machen, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich möchte noch von den Gefahren ein bisschen sprechen. Das Programm, wie es jetzt da drin steht, geht über 52 Wochen. Da ist aber an Ferien oder sowas offenbar nicht gedacht. 4 Wochen Ferien, ja gut. Eine Gefahr könnte sein, dass man die Studierenden, die das gewählt haben, dass man sie überlastet. Nicht einfach nur, weil der Stoff so umfangreich ist, sondern weil jeder, der das lehrt, sein Fach für das Wichtigste von allen hält. Und das muss natürlich jetzt gründlich gelernt sein. Das ist in der Schule nicht anders als an der Universität. Nur ist die Fächereinteilung an der Universität natürlich viel detaillierter. Und das müsste also dann auch eine Art von Toleranzschulung für die Lehrenden sein, dass sie sich nicht für die Wichtigsten halten. Das ist wahrscheinlich mit am schwierigsten. Vor allem, wenn andere ihnen das beibringen, also das schmeckt jemandem gar nicht. Das müssten also solche sein, die das erfahren haben, die das einsehen, die auch daraus Konsequenzen ziehen. Und als Test muss man eigentlich nicht gucken, dass ein Physiker es nun den Physikstudierenden verständlich beibringt, sondern dass er es nur anderen beibringen, die nicht schon Physik können, die nicht schon diese Art zu denken, zu fragen, zu antworten haben, die noch nicht die Mathematisierung ihrer Disziplin kennen, sondern dass man es auch qualitativ sagt. Es gibt ja auch Bestrebungen, qualitative Physik, ist aber leider viel zu wenig gepflegt worden. Den Physikstudierenden macht man nicht nur qualitative Physik, obwohl das faszinierend ist, wenn jemand mit wenigen Zeilen zeigen kann, wie groß Sterne höchstens wert, also wie viel Masse Sterne höchstens haben können. Oder wenn man fragt, sind eigentlich die Berge auf dem Mond größer oder kleiner als auf der Erde? Jeder denkt, naja, der Mond ist kleiner, dann werden die Berge auch kleiner sein. Aber nein, der Mond hat weniger Anziehungskraft, deshalb können dort die Berge größer sein. Und sie sind es auch und auf dem Mars auch. Das ist qualitative Physik und das ist natürlich faszinierend, dass man sowas einsehen kann. Deshalb würde ich sehr begrüßen, wenn Sie so etwas mal sich ansehen und auch, wenn es Ihnen einleuchtet, dafür werben. Dankeschön.
Guten Abend. Ich freue mich, dass doch ein edles Publikum zu dieser Buchpräsentation erschienen ist, das Studium Generale, an dem ich sehr lange gearbeitet habe und ich muss gerade sagen, bei weitem nicht alleine. Ich danke vor allem verschiedenen Leuten, die hier anwesend sind, die mir das überhaupt ermöglicht haben, so ein Buch herauszugeben. Herr Lopriano, haben Sie schon gehört, hat das Vorwort geschrieben und er hat damit doch ein Signal gesetzt, dass diese Idee eines solchen Studium Generale, das einen allgemeinen Teil der Wissenschaften darstellen soll, überhaupt Gehör findet. Ich danke Herrn Vollmer, er hat meine Texte immer in sehr vielen Punkten angeschaut, sprachlich, logisch, inhaltlich. Und auch das hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich hier mit einer derart anspruchsvollen Idee an die Öffentlichkeit treten kann. Er hat auch einen Aufsatz geschrieben, der sich in diesem Buch befindet, zum Thema »Wieso können wir die Welt erkennen?« Ich komme jetzt zu unserem Podium und begrüße Herr Werner Aber. Herr Werner Aber kennen Sie die meisten, er ist Nobelpreisträger und er war auch Rektor unserer Universität. Und in dieser Zeit als Rektor hat er sich bereits für die Idee eines Studium Generale eingesetzt. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, ich habe ihn einmal darauf angesprochen, aber er war entscheidend, dass dieses Buch existiert. Wir haben vor Jahren einmal bei mir zu Hause darüber diskutiert, wie man da jetzt weiter vorgehen soll. Und er hat mir gesagt, Sie müssen es machen. Und ich habe ihm gesagt, ja, Sie freuen mich. Weil ich habe natürlich versucht, bereits in meiner Zeit als Politiker im Großen Rat, das jemandem anzuhängen, völlig erfolglos. Er hat mich dann auch in der Folge inhaltlich unterstützt, was sehr entscheidend ist. Herr Gerd Volkers begrüße ich auch herzlich. Herr Gerd Volkers hat einmal den C-Teil, das detaillierte Programm, angeschaut, des Buches Studium Generale, und er hat gemeint, das sei eine notwendige Sache. Herr Volkers sitzt aus meiner Sicht an einer sehr wesentlichen Stelle für die Weiterentwicklung dieses Studium Generale. Das Institut, das Collegium Helveticum, dem er vorsteht, ist das interdisziplinäre Institut zwischen ETH Zürich und Universität Zürich. Und ich suche bekanntlich eine Hostinstitution, der ich die Idee weitergeben kann und die diesen C-Teil ausarbeitet. Und ich hoffe, dass vielleicht sich die Universität Zürich oder die ETH vor allem an dieser Arbeit beteiligen könnte. Schließlich begrüße ich herzlich Herrn Friedrich Karl Thielemann. Er ist der eigentliche Fachmann für mich in wesentlichen Fragen, als Physiker und als Präsident dieser Plattform Mathematik, Physik und Astronomie. Sie haben vielleicht schon vorher gehört von Herrn Vollmer, dass sich da offenbar sehr viel um die Physik dreht. Und das Buch ist tatsächlich sehr stark aufgebaut auf den Grundlagen der Naturwissenschaften und dazu gehört namentlich die Physik. Er hat mir auch meine Texte korrigiert und es war Stichwort, was man alles haben muss, als Bildung, Charakter, immer ein Vergnügen, mit ihm zu reden, weil Er hat mir noch meine dümmsten Fehler korrigiert und dann zum Trost gesagt, Herr Sarner, ich verstehe ja auch nichts von Rechtswissenschaften. Also ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist, das sage ich jetzt nicht, um irgendjemanden hier lobhudeln zu wollen, was mir aufgefallen ist, dass diese Wissenschaftler also sehr nett, sehr nette Menschen sind, vor allem mir gegenüber, einem auf ihren Gebieten oft kompletten Laien. Also diese Angst, die man vielleicht von der Universität her hat, mit einem Top-Wissenschaftler zu sprechen, die ist oft unberechtigt. Man muss sich natürlich schon vorbereiten, aber ich habe wirklich gespürt, dass diese Wissenschaftler ein großes Interesse haben, ihre Ideen weiterzugeben. Herr Thielemann hat schließlich auch einen Beitrag geschrieben im Studium Generale über die Entstehung der Atome. Das ist man sich vielleicht oft nicht bewusst, dass die Atome, aus denen wir bestehen, die sind ja irgendeinmal entstanden und er hat dies geschildert. Wir kommen jetzt zu dieser Podiumsdiskussion. Ich mache es auch darauf aufmerksam, wir haben nicht einen Film einrichten können, hier eine Videokamera, aber es wird doch auf Tonband aufgenommen, dass wir vielleicht einmal eine Erinnerung haben an diese Diskussion. Ich habe in der Einladung zu dieser Veranstaltung ja die Fragen genannt, die wir hier diskutieren wollen. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir sicher eine gute halbe Stunde hier auf dem Podium diskutieren werden. Und anschließend ist es möglich natürlich, dass Sie auch Ihre Fragen, Ihre Bemerkungen dazu anbringen.